Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauphysik Plus. Mein Name ist Martin Servas und heute ohne Lars Klitzke. Das lässt sich terminlich nicht immer vereinbaren, nichtsdestotrotz wird es eine interessante Folge. Ich darf begrüßen Michael Kuczynski. Er ist für das Energiedesign und die Energieplanung im Hause Capus und Partner verantwortlich, einem großen Generalplanungsbüro aus Aachen. Und wir sprechen nicht nur über seine Tätigkeit, sondern auch über seinen Lebenslauf. Es wird also eine Spezialfolge. Wir werden uns auch etwas nur am Rande mit dem Thema des Energieberatens beschäftigen. Wir werden heute viel über Nichtwohngebäude sprechen, über Laborgebäude und Energiekonzepte und wie das vielleicht in die Zukunft übertragen werden kann, wenn wir ja dem Klimawandel begegnen wollen. Ich darf Sie willkommen heißen und wünsche eine interessante Folge. Herzlich willkommen, Michael Kuczynski.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Wir haben ja schon ein bisschen länger miteinander zu tun. Ich weiß eigentlich gar nicht, seit wann wir uns so persönlich kennen oder beruflich persönlich, Schrägstrich, so ein paar Jahre werden es schon sein.
Seit 5 Jahren, schätze ich mal, ja.
Ja, aus diversen Projekten bei dem Büro Capus und Partner im Bereich Bauphysik. Kommen wir ja dann auch später nochmal drauf zurück. Das sind ja doch schon speziellere Projekte, die ihr hier macht. Also nicht das Standardbürogebäude, sondern es hängt eigentlich immer irgendwas Besonderes da dran. Aber bevor wir so ins Thema einsteigen, hätte ich wie immer die Bitte, die Aufforderung, dass du dich gerade selber kurz vorstellst.
Ja, wie schon gesagt, mein Name ist Michael Kuczynski. Ich arbeite eben für die Capus und Partner AG. Im Bereich Bauphysik, ich nenne es immer Bauphysik Plus, der Fachbereich heißt Energie und Bauphysik. Also Bauphysik Plus, weil wir uns doch sehr stark auch in die TGA mit einmischen und einbringen, Entschuldigung, und im Bereich der Energiekonzepte unterwegs sind. Deswegen meine Bezeichnung war Bauphysik Plus. Also neben den klassischen Geschichten wie Wärmeschutz, Schallschutz, Raumakustik, unterstützen wir eigentlich viel intern im Generalplanungsteam die Themen auch Gebäudesimulation. Wir machen auch Lebenszykluskostenberechnung, streifen so die Ökobilanz, wobei es da noch eine Kollegin gibt bei uns, die sich spezialisiert hat auf die Ökobilanz. Also insofern ist es ein sehr umfassendes Feld bei Capus.
Es ist ja sehr stark, also es kann sein, dass ich jetzt so langsam meine Studierenden, die das hier hören, langweilige, aber es gibt ja so verschiedene Definitionen von Bauphysik. Insofern gucken wir uns gleich mal eure Sicht oder auch ganz speziell deine Sicht darauf an. Anfangen würde ich aber gerne sehr, sehr viel weiter vorne, ganz sozusagen. Weit vorne. Ganz weit vorne.
Grundschule.
Also nicht ganz Grundschule, auch nicht 10. Klasse, sondern irgendwann reift ja in einem selber so eine gewisse Vision, was man machen möchte. Beruflich gezwungen, freiwillig, wie auch immer, aus einem Hobby heraus, aus der Familie heraus entstanden. Also es gab jetzt schon unterschiedlichste Ideenfindungen. Wo würdest du sagen, fängt das bei dir an?
Sehr spät.
Okay.
ich kann schon sagen, dass ich habe mal mit Maschinenbau angefangen.
Bist du übrigens nicht der Erste. Also, ja. Ich hatte einen Luft- und Raumfahrt-Ingenieur, der jetzt Häuser baut.
Ich habe in Bochum angefangen zu studieren. Wie bin ich auf die Idee gekommen, Maschinenbau zu studieren? Das finde ich eine sehr lustige Geschichte, weil als Hobby möchte ich das nicht bezeichnen, als Jugendlicher oder als Kind. Ich habe immer sehr gern mit Fischertechnik gespielt. Ja? Und habe da auch ziemlich viele Experimente gemacht. Ich war doch sehr techniklastig als Junge unterwegs und mir fiel damals eine Entscheidung recht schwer, was mache ich überhaupt? Und ich kann mich noch an einen Satz meiner Eltern erinnern, die sagten, mach doch was Technisches, du hast immer sehr gern mit Fischertechnik gespielt.
Ja.
Also insofern kam bei mir dann die Idee, was Technisches zu machen. Dann hatten Freunde von mir gesagt, ich fange in Bochum an zu studieren, ich mache Maschinenbau. Dann habe ich gesagt, okay, mache ich mit. Ne? Das war so das Grundstudium in Bochum.
Wann war das? In welchem Jahr?
Das war jetzt muss ich selber überlegen. Ja? Ich habe meinen ganzen Lebenslauf vergessen, aber ich kriege den noch zusammen. Das war so 1990, habe ich angefangen zu studieren. Und dann habe ich mein Grundstudium in Bochum gemacht. Ich fand es auch nicht leicht. Es wurden auch viele aussortiert, um das mal so zu sagen. Mhm. Also die Durchfallquoten waren recht hoch, es waren schwierige Fächer dabei, auch im Grundstudium schon. Wir saßen zusammen mit den Bauingenieuren schon damals da, aber in den Grundlagenfächern, Mathematik fällt mir gerade ein, Mathematik, Mechanik, das waren schon sehr, sehr schwere Klausuren, also gerade die Grundlagenklausuren. Ich bin dann da durchgekommen, mhm. ne? Also jetzt nicht die mit Bestnoten möchte ich nicht gerade bezeichnen. Und dann hatte ich von einem Bekannten wiederum gehört, komm doch nach Aachen. Mhm. Ne? Weil Aachen ist irgendwo interessanter. Der hat hier Verfahrenstechnik studiert, er hat sich schon vertieft auf Verfahrenstechnik. Und ich habe damals gedacht, ja, muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus Dorsten, das liegt in der Nähe von Bochum. Das war für mich in der ersten Zeit doch eine reine Anfahr-Uni und ich habe irgendwann auch den Beschluss gefasst, nach Bochum zu ziehen. Und für mich war Aachen eine konsequente Fortsetzung, nochmal ein bisschen weiter weg von zu Hause, eine andere Stadt kennenzulernen, außerhalb des Ruhrgebietes. Mhm. Und so hat es mich nach Aachen verschlagen. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich Schnitt. Ich kann ja das Hauptstudium in Aachen machen.
Also das war dann so 92, 93,
ja,
grob in der Kante. Grob,
genau.
Ja.
Mhm. So.
Aber immer noch Maschinenbau.
Immer noch Maschinenbau. Ja, jetzt geht es ja um Vertiefungsrichtung. Mhm. Und da hatte ich so überlegt, was ist denn für mich gut? Ne, ich war immer, mein Wunsch war immer, was zu vertiefen, was so in Richtung warmer Maschinenbau geht. Also ich fand die Idee von Verfahrenstechnik gar nicht mal so schlecht. Mhm. Und habe mich dann im Endeffekt für Bioverfahrenstechnik entschieden. Mhm. Also Bioverfahrenstechnik, natürlich gibt es noch sehr viele Grundlagen im Studium. Ne? Wie zum Beispiel technische Thermodynamik. Ne? War auch noch ein Grundlagenfach mit bestimmten Fächern, die dann halt in der Vertiefungsrichtung in Aachen, die gehören zu deiner Vertiefungsrichtung Bioverfahrenstechnik. Also Biologie, Verfahrenstechnik gehört da dann auch dazu, also die chemische Verfahrenstechnik, die thermische Verfahrenstechnik und eben speziell Biotechnologie und Bioverfahrenstechnik. Mhm. So. Das hat mir auch Spaß gemacht. Das hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht. Ich war allerdings auch immer ein pragmatischer Typ oder ein Praktiker, kann ich so sagen. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, auch mit Klausuren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also die Klausuren, mich vorzubereiten. Ich weiß auch in Aachen, ne, hast du dich gut vorbereitet, wenn du auch alte Klausuren gerechnet hast. Mhm. So, das war immer eine gute Vorbereitung und darüber hinaus konntest du dann nochmal besser werden. Mhm. So. Insofern war ich in den Klausuren, ich bin da auch gut durchgekommen. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, waren, und da bietet Aachen eine große Landschaft, das praktisch anzuwenden, dein Wissen. Mhm. In Form von erstens Studienarbeiten. Das gab es damals schon, also nicht nur eine Diplomarbeit hinterher abzuschließen, man musste zwei Studienarbeiten machen. Also ich nenne das mal kleine Mini-Diplomarbeiten. Damals war es noch ein Diplom, kein Master. Also vergleichbar mit Master heutzutage. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und gleichzeitig dann, und da bietet Aachen eben auch eine große Landschaft an, als Hiwi zu arbeiten, als studentische Hilfskraft. Und ich habe dann halt beim Professor Büchse in Aachen aus dem Bereich im Verfahrenstechnik, da habe ich dann auch als Hiwi gearbeitet und habe da eine Studienarbeit gemacht. Und dann hatte ich auch eine externe Studienarbeit gemacht. Das war eher aus dem Bereich der thermischen Verfahrenstechnik und meine Diplomarbeit dann wieder aus dem Bereich der Bioverfahrenstechnik. Mhm. So, das war mein Studium. Mhm. Ganz kurz geschildert. Mhm.
Bauphysik kommt da jetzt noch nicht vor.
Ne? Überhaupt nicht.
Was war denn nach dem Abschluss? Das war ja dann, wenn ich richtig rechne und ein bisschen was draufgebe, muss das ja dann so 96 gewesen sein. 95, 96 müsstest du mit dem Studium ungefähr.
Ja, ich war auch kein schneller Student.
Du musst mal so zu sagen.
97.
Also ich, ja. Darf es was mehr sein? Ende der 90er.
Ich hatte mich schon während der Diplomarbeit mit Simulationen beschäftigt. Mhm. Also ich erzähle es, weil es so ein bisschen Einstieg war für mich in den Gebäudebereich. Ich habe da quasi ich nenne das immer die kleinen Viecherchen simuliert. Mhm. Also, Moment, jetzt muss ich mich an das Thema meiner Diplomarbeit nochmal erinnern. Es hieß da PO2-basierte Zufütterungsstrategien für Hansenula polymorpha.
Kannst du mal sehen.
Komplizierter Titel. Das war ganz spannend, weil ich das quasi vorher simuliert hatte. Also das Verhalten der biologischen, das ist eine Hefezelle und die wächst in einem Fermenter. Und man kann das Wachstum vorher bestimmen. Und das konnte man auch vorher, das konnte man eben simulieren mit mathematischen Modellen. Und du konntest dieses Wachstum simulieren und wie dicht dann so eine Brühe wird und wie viel der produziert. Oder diese Hefe, wie viel produziert wird durch die Hefe. Das konnte man simulieren. Ich habe es dann in der Praxis umgesetzt. Wir haben Versuchsaufbau dort gehabt und den durfte ich betreuen während der Entschuldigung, Diplomarbeit. Und du konntest dann halt auch mit Messtechnik genau das überprüfen, was du vorher simuliert hattest. Mhm. Also insofern war ich von da an immer schon sehr simulationsaffin, muss man so zu sagen. Danach, jetzt kam mein Berufseinstieg danach,
genau.
Erstmal in der Bioverfahrenstechnik. Ich hatte dann über eine Bekannte einen Wink bekommen, dass in Österreich, weil sie damals bei der Sandoz in Österreich angefangen hat, das ist ein Generiker, in Kundl. Ne? Also ich habe damals in Kufstein gewohnt danach, also ich bin nach Kufstein gezogen und habe dann bei der Sandoz gearbeitet. Und zwar eigentlich das, was man typischerweise macht als Bioverfahrenstechniker, oder ein typischer Bereich ist halt Prozessoptimierung. Prozessoptimierung heißt, ich war eigentlich Laborleiter dort und habe ein Labor neben einigen anderen Laboren betreut, wo es um Prozessoptimierung geht. Das heißt, Fermentation im Schüttelkolbenbereich bis hin zu 1 Liter Fermentern und noch 50 Liter Fermenter im Technikumsmaßstab. Und auch da spielte wieder eigentlich eine große Rolle die Simulation. Mhm. Jetzt bekomme ich so langsam die Kurve. Ich musste mich damals so entscheiden, bleibe ich in Österreich oder, weil ich damals eine Fernbeziehung geführt hatte, oder komme ich wieder zurück nach Deutschland bzw. nach Aachen. Mhm. Mir hat das schon Spaß gemacht. Ich habe aber damals so ein bisschen Zweifel bekommen nach 3 Jahren Fernbeziehung war das. Mhm. Also nach 3 Jahren auch in dem Beruf zu sein, habe ich so meine Zweifel bekommen, ob das im Endeffekt auf langfristig das Richtige für mich ist. Mhm. Mir war das immer so ein bisschen in einer großen Firma wie die Sando mit 2000 Mitarbeitern, fühlte mich immer wie so ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Man muss sich vorstellen, Prozessoptimierung, du optimierst ganz klein im Mini-Schüttelkolben, machst zig Versuche mit Tausenden von Schüttelkolben. Wertest die aus und dann geht ein bestimmter Stamm, der sich da als hervorragend gezeichnet hat, geht dann irgendwann eventuell in die Produktion, aber erstmal in ein Technikum und danach eventuell in die Produktion. Schon auch spannend, aber für mich war das zu kleinteilig. Mhm. Ich dachte, ich muss irgendwas Greifbares haben, wo ich meinen Erfolg nicht irgendwo hintersehe, weil es irgendwo ein Medikament mal irgendwann 10 Jahre später auf den Markt kommt, sondern wo ich es ja schneller sehe. So, und dann kam mir, ich habe dann halt den Plan gefasst, nach Aachen wieder zu gehen, also zurück nach Aachen nach 3 Jahren. Ich fand Österreich übrigens auch sehr interessant und auch jetzt, ein paar Jahre später, sage ich, der Freizeitwert war da auch extrem hoch in Österreich. So, ich habe mich aber entschieden, zusammen mit meiner damaligen Lebensgefährtin, sie bleibt in Aachen, ich komme wieder zurück nach Aachen. Das hat so persönliche Gründe gehabt. Und dann war ich natürlich auf der Suche nach Stellen.
Mhm. Das war also, gerade mitgerechnet, 2002, 2003, Anfang der 2000er,
ja, muss das gewesen sein. Ja, ungefähr, ne? Genau.
Ja.
Richtig. Und hatte dann...
Das heißt, da war gar nicht, wenn ich mich jetzt mal erinnere, weil ich bin auch mit dem Studium 2001, 2002 fertig gewesen, mit dem Studium.
Ja.
Da war der Arbeitsmarkt nicht doll. Also in der Baubranche war er 2001, 2002, 2003, lag er da nieder sozusagen.
Ja, das war ja für mich so ein Einstieg in die Baubranche. Mhm.
Aber ich habe dich unterbrochen. Also ich kam zurück, du kamst zurück und jetzt hieß es Jobs finden.
Jobs finden, genau. Also ich hatte sowohl Bewerbungen geschrieben, ne, an Firmen aus der, aus diesem pharmazeutischen Bereich.
Das ist ja naheliegend, ne?
Meine ist naheliegend, ne? Düsseldorf gab es einige und im Ruhrgebiet gibt es einige. Auch in Aachen gab es einige. Hab dann aber eine Stellenausschreibung gesehen, das war echt ein Zufall. Es ging da um Simulation, ne? Da sind wir wieder beim Thema Simulation. Und die hatten von Gebäudesimulation gesprochen.
Wo du ja eigentlich noch nie wahrscheinlich was von gehört hast.
Was von gehört. Ich habe dann ein sehr nettes Vorstellungsgespräch.
Das wahrscheinlich, gehabt. Weiß ich nicht. Hast ja vorher diese Viecher simuliert, hast ja selber gesagt. Ja. War da die erste Idee zu sagen, was simulieren die denn im Gebäude? Oder war dir schon klar, dass damit das Gebäude selber gemeint ist?
Das war mir schon klar.
Okay.
Ich habe aber erstmal in einem Gespräch dort gesessen und habe gedacht, naja, warum machen das die Architekten nicht? Das war so mein erster Gedanke. Das sind doch die Experten für die Gebäude. Warum machen die das nicht? Also für mich war dieser Fachbereich komplett fremd. Ich fand das aber trotzdem hochspannend. Irgendwas hat mich daran gereizt. Ich dachte, oh, Gebäude, also mitwirken bei der Entstehung von Gebäuden finde ich hochspannend. So, und für mich war das, ja, gerade, dass die jemanden suchten, der da auch Simulationserfahrung hat. Ich konnte da auch Sachen aufweisen wie Erfahrung mit Simulink oder Erfahrung mit MATLAB. Hatten die da auch in der Firma, weiß ich noch. Aber die hatten auch professionelle, ne, Gebäudesimulationsprogramme. Also ich stand da erstmal und oder habe das Gespräch geführt und war mir nicht ganz klar, was die eigentlich von mir wollen. Das wurde mir dann aber, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, immer mehr klar, ne, dass es eigentlich keine Architekten machen, sondern eher, das sind Experten, die da sitzen und die unterstützen ein Planungsteam oder die Architektur von mir aus oder die TGA. Das wurde mir dann aber hinterher auch eher immer klarer, ne, als ich dann nach einem zweiten Vorstellungsgespräch, es gab noch ein drittes, das hat mich damals ein bisschen genervt, weil ich immer aus Österreich dann angereist bin. So, und da
War das denn ein Fachplaner, wo du damals die ersten drei Gespräche gehabt hast, TGA-Fachplaner? Oder?
Nein, das war ein Ingenieurbüro, die halt Beratungsleistung auf dem Markt angeboten hatten, Richtung Bauphysik und eben thermischer Simulation.
Okay.
Ja. Ich habe auch später noch in einem vergleichbaren Ingenieurbüro gearbeitet. Und das war so das erste Ingenieurbüro, wo ich quasi in einem Team, in einem relativ überschaubaren Team, rein oder eingearbeitet wurde in die Themen wie, ja, Energiekonzept, Gebäudesimulation, thermische Behaglichkeit, so diese ganzen Themen, die sich um diese thermische Gebäudesimulation ranken. Und das war so mein Einstieg in den Bereich der Gebäudetechnik.
Also es hat dann nach dem dritten Gespräch offensichtlich gereicht? Oder?
Ich fand's von beiden Seiten hat es gereicht. Ich fand es total spannend.
Ja. Weil das war ja für dich durchaus auch ein Schritt irgendwie in ein Stück weit ungewisses Terrain.
Ja.
Und für das Büro ja auch in gewisser Hinsicht, weil ja beiden Seiten klar war, vom Gebäude hat er jetzt erstmal noch keine Ahnung. Also er weiß, wie Modelle funktionieren auf einer anderen Ebene, also in einem anderen Fachbereich,
ja.
Fachdisziplin, weiß um diese dynamischen Prozesse, die man in Zeitschritte zerhackt, sage ich mal, und dann passiert was in den Zeitschritten. Irgendwas geht rein, irgendwas geht raus, es interagiert sozusagen die, ich nenne es mal Zelle oder Knoten, wie auch immer.
Ja.
Aber vom Gebäude hast du ja erstmal noch keine Ahnung.
Nein.
Und das hat beide Seiten aber nicht weiter...
Nein.
Verhindert.
Nein, überhaupt nicht.
Bin ich aber ein bisschen beleidigt, ne?
Ja.
Nein, Quatsch.
Ja, jetzt hat es aber auch einen kleinen Background,
ja,
wenn ich den erzählen darf. Das war für mich erstmal, ne, eine spannende Geschichte. Ich habe einiges gelernt da. Ich drück's mal ganz einfach aus. Ich habe nie Geld gesehen.
Ah. Na? Das klingt fair.
Ja, das war schon, es ist im Nachhinein sehr lustig, eine lustige Geschichte, aber die hat mich echt getäuscht.
Um welchen Zeitraum geht's denn da?
Zeitraum?
Ja, über welchen Zeitraum hast du kein Geld gesehen?
Ja, das war eine Firma, die kurz vor der Insolvenz stand.
Ah, okay.
So. Also die hatten mich ein bisschen veräppelt auch, muss man ganz klar sagen. Also ich fand das Thema sehr interessant. Vielleicht ist es ja auch gut so gewesen, weil ich in dieses Thema reingekommen bin. Aber die Firma hat dann, also ich habe selber dann gekündigt wieder, weil ich nie Geld gesehen habe. Also die hatten natürlich alles Mögliche versucht, standen aber schon seit 2-3 Monaten kurz vor der Insolvenz. Das wusste ich nicht, bin da echt getäuscht worden, habe diesen Job aber angefangen, habe da 3 Monate erstmal eine Ausbildung gemacht sozusagen, mir wurde auch ziemlich viel gezeigt. Und dann hat sich da was ergeben, es gab eine Kooperation mit einer größeren Luxemburger Firma, das ist die Paul Wurth. Die Paul Wurth ist eigentlich im Stahlbereich tätig, die hat aber auch eine Abteilung von ungefähr 70 Leuten, die nennt sich Civil Construction. Das war damals so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Und die wollten das Thema Gebäudesimulation, Nachhaltigkeit, Energieoptimierung, diese Themen wollten sie bei sich einbinden, ne, in diese Firma, in diese Civil Construction. Und wussten, dass dieser Kooperationspartner kurz vor der Insolvenz steht und hatten dann Leute übernommen. So, und so bin ich übernommen worden bei der Paul Wurth. Es wurde dann eine Dependance in Aachen aufgemacht von der Paul Wurth. Und so konnte ich da weitermachen.
Und hast sogar Geld bekommen.
Ich habe sogar Geld bekommen. Danach habe ich Geld bekommen. Ja, das mit dem Geld war keine lustige Geschichte.
Also nee, natürlich nicht.
Ja, man klar. Ist dann abgesichert über das Arbeitsamt. Da gibt es eine Absicherung. Aber das war schon eine heikle Geschichte. So.
Ja.
Aber insofern hatte ich dann irgendwie so eine sehr komische Geschichte am Start, erstmal über 3 Monate. Und ich habe dann halt glücklicherweise auch dann das relativ schnell erkannt. Bin dann quasi mit einem großen Teil der gleichen Kollegen übernommen worden von der Paul Wurth. Und da hat man dann, wurde dann auch integriert in Luxemburger Projekte, in Bauprojekte in Deutschland. Und da durfte ich das Ganze fortführen. Also sowohl die Gebäudesimulation, da bin ich auch so langsam reingekommen in NF-Berechnungen, also Wärmeschutz.
Oder die fing ja quasi auch dann erst an, ne? Also gerade für Nichtwohngebäude wurde es ja dann erst ab 2004 dann eigentlich erst interessant.
Ja.
Ne? Was war denn so deine Rolle? Also wenn ich es richtig verstanden habe, war das ja die Paul Wurth, so ein Generalübernehmer. Eigentlich Planer und ausführend aber auch, oder? Oder nur planend?
Nee, nur planend.
Nur planend. Aber alle Disziplinen von A bis Z, also von
alle Disziplinen.
Zumindest entweder selber oder eingekauft, aber schon ein Projekt bekommen und tutti completi geplant, durchgeplant.
Also auch wieder so ähnlich wie jetzt bei der Carpus, Architekten, Haustechniker. Ich meine, die hätten sogar die Statik integriert gehabt, was bei der Carpus nicht so ist.
Was ja auch ein Unterschied ist jetzt zu meinen anderen Gesprächen, weil es ja auch oft die Situation oder Konstellation gibt, dass es reine Dienstleistung, also Beratungsleistung ist in der Bauphysik für externe Planer, für externe Projekte und man nicht so in diesem internen Generalplanungsteam schwimmt. Also das macht ja schon auch später, wenn wir vielleicht über so ein typisches Carpus-Szenario mal sprechen, schon auch einen Unterschied. Aus meiner Sicht. Also nur, ich setze da so ein bisschen einen Marker jetzt für mich, auch im Vergleich zu den anderen Gesprächen, die ich in der Bauphysik jetzt schon hatte. Also ich hatte auch ein Gespräch mit dem Lars Klitzke, der in Amerika festhing. Das ist einer, der ist halt speziell mit einer TGA-Beratungsfirma unterwegs und berät Kundschaft in Sachen TGA, nur TGA, sonst nichts. Und das ist natürlich ein anderes Projektverhältnis, als du damals oder auch jetzt hattest. Also es ist ja enger, muss eher sehr viel enger sicherlich über Leistungsbilder, Honorarverträge nachdenken und diskutieren, wie du, würde ich jetzt vermuten. Aber da können wir ja gleich auch nochmal vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen gucken.
Ja.
Also hast da quasi intern in einem Planungsteam das Thema Energie, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja,
genau. Was eigentlich? Geplant, koordiniert, optimiert.
Ich habe mich immer schon ein wenig als Berater gesehen. Also gerade die Themen, die da heißen eben Energie, effizientes Bauen, Energieoptimierung, Energiekonzepte, Nachhaltigkeitsthemen, Die Nachhaltigkeit ist immer ein schwieriger Begriff. Wenn man als Paul Wurz sagt, man will das Thema Nachhaltigkeit bei sich reinholen, das ist ein sehr, sehr umfassender Begriff für mich immer gewesen. Aber da ging es speziell um Nachhaltigkeitsthemen, also Materialien, typisch Ökobilanz, Lebenszykluskosten. Also ein bisschen, ja, ich sag mal, was mit Materialien, wenn ich mich mit der Bauphysik beschäftige, mit Simulationen, beschäftige ich mich auch automatisch auch mit Konstruktion. Also es ging um Konstruktion, es ging um Energieoptimierung über die Konstruktion, aber auch um Einsatz der Konstruktion, um Lebenszykluskosten. Das ist dann relativ nah dran an der Energie, weil Energie einen Großteil der Lebenszykluskosten ausmacht. Also insofern rutscht man auch so in verschiedene Bereiche der Nachhaltigkeit rein.
Waren die ja relativ früh dabei, ne?
Ja, ja.
Also ist so. DGNB ist, glaube ich, gegründet worden um die 2000 rum.
Ja, da waren die relativ früh dabei.
Da waren sie zumindest jetzt.
Richtig. Ja, spannend fand ich auch damals die sogenannte LuxEB kennenzulernen. Ich meine, die hieß so, ja genau, Luxemburger Energieeinsparverordnung. Also insofern eine spannende Geschichte. Aber auch da bin ich bin längere Zeit dort geblieben, ja. Aber deswegen nochmal zu diesem Thema, ja, man war immer wieder integriert in das Luxemburger Team auch. Also man hat die meisten Projekte waren keine eigenständigen Projekte, sondern waren Projekte, die vor allen Dingen auch in Luxemburg akquiriert und gebaut wurden hinterher. Also insofern auch eingebunden in ein Team der Luxemburger, muss man schon sagen. Jetzt war ich wieder irgendwann so weit, ne, weil das ist so der Grund für mich damals gewesen. So, die Luxemburger hatten die deutsche Dependance immer mehr nach Luxemburg gezogen. Also ich war eigentlich immer mehr in Luxemburg irgendwann als in Deutschland. Da hatte ich wieder die Situation, weit weg von zu Hause, in der Woche unterwegs. So war für mich wieder so ein bisschen, ne, aus Aachen raus, in der Ferne. Das war für mich eigentlich wieder so ein persönlicher Grund zu sagen, ich gucke mich nochmal um.
Vielleicht gerade noch, bevor wir dann auf den nächsten Schritt gehen, würde mich mal interessieren, bitte. Du hast was anderes studiert, du hast in dem Bereich vorher gearbeitet, Hauptwechselgrund war auch ein privater Grund, aber auch so ein bisschen diese Konstellation in der Sandoz damals. Dann wagst du diesen Schritt, hast du den nie bereut? Also gab es da, war immer, dass du gesagt hast, ja, super, prima.
Nein.
Okay.
Das Einzige, wo ich jetzt sagen könnte, wenn ich mal parallel eine Karriere bei der Sando mitlaufen lassen würde, und ich weiß, dass man in einer großen Firma sehr, sehr gute Aufstiegschancen hat in einem Geflecht, wo dann die Bezahlung natürlich auch noch mal besser ist. Das kann ich schon so sagen. Also gerade in der pharmazeutischen Industrie. Ja. Aber selbst das, ich denke da heutzutage überhaupt nicht drüber nach.
Es ist ja auch generell, ich sag mal, Sandoz verdient ja nicht das Geld damit mit deiner Arbeitsstunde, sondern mit den Produkten. Das heißt, man hat ja immer in den produzierenden Gewerben, wenn ich das mal dazu rechne, auch höhere Gehälter, muss man ja auch sagen. Ja, also es ist jetzt ja so, auch bei dieser Paul Wurth war es ja wahrscheinlich so, dass das Geld der Unternehmung mit der Arbeitszeit verdient werden musste. Also man hat ja nichts hergestellt, es war reine Beratung. Ja. Und das ist halt immer, gerade im Baubereich, muss man ja sagen, durchaus sind das ja nicht so die Renditemargen generell für so ein Büro wie jetzt im produzierenden Gewerbe.
Ne? Richtig.
Also insofern, klar, ist das so, gerade Pharmazie, vielleicht nochmal eine Schippe mehr, als jetzt, wenn es ein Metallbaubetrieb wäre. Ja. Aber klar. Warst du zufrieden? War gut? War nie ein Thema für dich?
Also, weil du gerade fragst, ich habe da auch nie drüber nachgedacht.
Nee,
also
das ist ja das Zeichen, dass man zufrieden ist.
Für mich war das nie ein Thema. Ich habe trotzdem auch für mich gut verdient, von Beginn an. Man steigert sich da natürlich auch, aber grundsätzlich war ich da mal sehr zufrieden. Und mich hat, also ich muss vielleicht so ein bisschen sagen, dass von meinem Ja, was hat mich daran auch so gereizt? Ich bin gerne Berater, das merke ich immer. Das habe ich in meiner Berufslaufbahn immer gemerkt. Ich berate ganz gerne Leute und ich benutze gerne Tools. Ich mache mal einen Hüpfer, auch heute die NF ist für mich nicht eine Wärmeschutzberechnung, die ich ja auch durchführen darf. Ne? Die ist zwar fester Bestandteil, ein bauordnungsrechtlicher Bestandteil, aber ich sehe das eher als Beratungstool. Oder auch als Beratungstool, mit denen ich Varianten aufzählen kann. Und das hat ja auch einen Sinn dahinter, die Wärmeschutzverordnung, mit der ich Energieeffizienz erzeugen kann. Auch wenn es für mich jetzt aus der Gebäudesimulationskategorie kommt, nicht das optimale Tool ist, um Gebäude transparent zu machen. Aber das ist halt ein Normverfahren, aber trotzdem sehe ich das als Beratungstool. Ich sehe auch einen Schallschutz immer, mir macht es am meisten Spaß, ein Team zu beraten und nicht den Schallschutznachweis zu erstellen, sondern mich mit dem Team abzustimmen und also mit Architekten und Haustechnikern vor allen Dingen.
Also wir fallen jetzt gerade zu dem Punkt, würde ich gern nochmal gerade einsteigen, auch wenn das jetzt chronologisch nicht passt, aber das höre ich jetzt in den Gesprächen immer wieder. Also immer wieder höre ich, dass das halt wichtig ist, auch wenn ich das am Ende frage, was sind denn Eigenschaften von Absolventen, die wichtig sind und so, ist immer dieses Thema der Kommunikationsfähigkeit, des Teamgeistes, auch des, ich nenne es mal Vermitteln technischer Sachverhalte für mehr oder weniger Laien. Das gehört ja dazu, zu dem Beraten. Also wenn du jemanden beraten möchtest, musst du ihn ja erstmal mitnehmen an quasi dich auf seine Stufe begeben und dann möglichst ihn auf eine Stufe heben, die erforderlich ist, damit er dann sich auch beraten lassen kann. Das erstmal ist ein generelles Bild, was ich vermittelt bekomme und jeder, der in der Praxis ist, weiß das auch und das ist wichtig, dass das auch die Studierenden verstehen, weil das merkt man ja nicht am Anfang des Studiums, wenn man da im Mathe-Grundkurs sitzt, mit, weiß ich nicht, 300-400 anderen Leuten vielleicht, in Bochum nicht so viel, keine Ahnung, dann stellt man sich noch nicht vor, dass man irgendwann mal beraten soll irgendwen. Und das Zweite ist, im Baubereich ist meine Erfahrung, und da würde ich dich dazu gerne fragen, dass das ja sehr lange Jahre gar nicht gewünscht war und auch gar nicht vorhanden war. Also dieses Thema auch als Beratungsdisziplin zu verstehen. Es war ja, als ich anfing mit dem Thema im beruflichen Kontext, und das war ja ungefähr gleich, ne? Also 2002 fing das bei mir ja auch an, war das eigentlich eine reine Nachweisdisziplin, der Wärmeschutz und auch der Schallschutz.
Ja.
Und es war auch nichts anderes gewünscht, sozusagen, ne? Und das änderte sich dann im Laufe der Jahre. Kannst du dich erinnern, kannst du das erst erinnern, dass es halt diese reine Nachweisdisziplin war? Und bist du da angeeckt, weil du auf einmal jemanden beraten wolltest, der eigentlich nur gewohnt ist, dass einer was nachweist? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Auch intern, planungsintern. Also wenn jetzt da irgendwie du einem Architekten hausintern zum Beispiel sagst, ich will dich jetzt beraten, ja, in Sachen Schallschutz, in Sachen Wärmeschutz, in Sachen Energieeffizienz, und er guckt dich komisch an und sagt, wie?
Ja,
ich weiß das nach und
gut, ja, ist. Ich habe vielleicht bei der Paul Wurth, kann ich mich dran erinnern, das war ja so mein, ne, also jetzt mal abgesehen von der Firma, die mich nicht bezahlen wollten.
Firma, dessen Namen ich nicht mehr nenne.
Genau, nein, den Namen werde ich auch nicht nennen. Aber der eigentliche große Einstieg für mich war ja die Paul Wurth. Die wollten halt, die wollten so Themen, die wollten auch beraten werden. Also insofern habe ich so.
Was ein Glücksfall.
Ja, also insofern. Also. Die hatten sich das Thema auf die Fahne geschrieben und hatten das auch als eine Art Alleinstellungsmerkmal gesehen. Muss auch dazu sagen, nochmal ein Hinweis zu Paul Wurth. Damals waren es vornehmlich Büro, Gebäude, Verwaltungsgebäude. Ist ja jetzt mittlerweile anders, kann ich gleich nochmal was zu sagen zu Carpus, aber damals waren es Büro- und Verwaltungsgebäude, ein ganz interessantes Gelände in Luxemburg. Jetzt habe ich den Namen vergessen, da oben, wo ziemlich viele Neubauten entstanden sind. Also auch so sehr schöne Gebäude und dieses Alleinstellungsmerkmal für die, oder ein Alleinstellungsmerkmal hatten sie sich vorgestellt, sollte halt das Thema Energie und Nachhaltigkeit werden. So, und insofern wollten die auch beraten werden. Ich habe da keine Nachweise in dem Sinne geführt. Ich muss auch dazu sagen, die Anfänge waren eher so, dass ich auch noch keine Nachweise führen durfte. Mhm. Ich konnte mitwirken bei der Berechnung von mit der Lux-EBN und mit NF-Berechnung, wenn es ein Projekt in Deutschland war. Aber ich habe damals noch, ich war noch kein staatlich anerkannter Sachverständiger, ich jetzt bin. Also insofern war ich, ich bin über die Beratungsschiene eigentlich in den Bereich reingelangt, um das mal so zu sagen. Aber ich weiß auch, dass es heute auch Unterschiede bei Bauphysikern gibt. Mhm. Es gibt Leute, die beraten gerne. Es gibt auch Leute, die ja, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ein Architekt sieht immer noch manchmal, dass das reinen Nachweis, den ich haben muss, fürs Bauamt.
Mhm. Ja. Ich finde, das sieht man auch, bevor wir dann vielleicht den Schritt dann zu Carpus machen, wenn das der nächste Schritt wäre, weiß ich nicht. Ich glaube schon, zeitlich, oder? Nach der Paul Wurth.
Ja, ich habe noch einen Zwischenschritt.
Hast noch einen Zwischenschritt, aber bevor wir auf den kommen, jetzt habe ich den Faden verloren. Na genau, das merkt man ja, dieses Thema der Beraten oder sich beraten lassen wollen überhaupt, merkt man, finde ich, auch ein bisschen daran, in welcher Leistungsphase man angefragt wird. Ja. Also als jemand, der extern quasi nur Bauphysik verkauft hat mal für ein Büro aus Aachen, kann ich sagen, ich wurde immer schon sehr skeptisch, wenn mich irgendwer angefragt hat und gesagt hat, wir wollen nächsten Monat den Bauantrag abgeben. Es ist eigentlich alles fertig und wir brauchen noch einen für den Wärme- und Schallschutz. Weil dann steckst du ja so weit schon, hast alles festgelegt, das muss ich dir nicht sagen. Aber daran merke ich quasi, der will eigentlich nicht beraten werden, sondern der will nur was nachgewiesen haben. Und je früher man eingebunden wird, umso mehr Spaß macht es ja dann eigentlich
auch. Ich kenne es sogar auch noch ein bisschen extremer in Leistungsphase 5.
Okay.
Weil man ja einen Schallschutznachweis oder einen Wärmeschutznachweis
nachreichen,
spätestens vor Baubeginn. Also noch ein extremeres
Beispiel. Echt, sowas gibt's?
Kenn ich auch. Wir brauchen ja noch einen Wärmeschutznachweis oder einen Schallschutznachweis vor Baubeginn.
Ja,
das gibt's auch.
Aber jetzt waren wir so ein bisschen abgekommen vom Weg, weil ich gerade so darauf rumreiten wollte, dass Beraten halt auch eine Kompetenz ist, die man auch sicher erlernen muss, sicherlich. Aber die gar nicht so zu unterschätzen ist, weil das, ich sag mal, das technische Know-how kann man sich aneignen, das andere sicherlich auch, aber man muss es auf dem Schirm haben, ne? Und man muss es auch wollen.
Ja.
Also es gibt ja auch die Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ich rechne lieber oder, also aus der Tragwerksplanung kenne ich das auch, dass Leute lieber Statik gerechnet haben, als dann wirklich zum Kunden gefahren sind und da was zu vermitteln.
Ja, ich muss noch mal sagen, so ein bisschen, wenn ich mal selber drüber nachdenke, ne, erstens gerade geschildert, Paul Wurth, die halt beratungsaffin waren, die auch beraten werden wollte, und dann der Einstieg über die Gebäudesimulation. Die Gebäudesimulation wählst du ja nicht als Mittel, weil du was nachweisen willst.
Ja.
Das ist eigentlich für mich ein beratungstypisches Beratungstool. Du machst einem Team oder dem Architekten transparent, wenn er seine Fensterflächen verkleinert, hat er eine bessere thermische Behaglichkeit von mir aus. Ne? So als ein kleines Beispiel. Also du kannst es ja darstellen.
Es ist so ein bisschen, es gibt noch so einen dritten Punkt eigentlich. Also wir hatten so diese Nachweisinstrumente oder Nachweisherangehensweise. Ich muss irgendwas nachweisen für einen baurechtlichen Nachweis. Dann hatten wir diese Simulationstools und es gibt eigentlich noch ein drittes, das ist so ein Dimensionierungs- oder Auslegungssicht. Ne? Also wenn ich gerade an die TGA denke, dann gibt es ja über zahlreiche VDI-Richtlinien quasi auch, das ist kein Nachweis, das ist aber auch wenig Beratung, sondern es ist eigentlich eine Auslegungssicht dann, Dimensionierungsfrage. Ne? Wie viel Heizleistung habe ich denn maximal zu erwarten? Ja. Wie viel Kälteleistung muss ich maximal bereitstellen? Und die Simulation kümmert sich ja eigentlich um das dazwischen, ne? Um den Faktor Zeit ja auch noch. Das ist ja der Unterschied. Und dadurch kann ich dann auch beraten und spielen, ne?
Um das nochmal so jetzt speziell auf die Simulation, ne? Also ist ja nicht nur die Simulation, die ich durchführe. Aber trotzdem bei der Simulation merke ich immer, auch in einem Generalplanungsunternehmen, wie ich jetzt bin, habe ich aber auch in der Vergangenheit festgestellt, dass auch die Haustechnik, die vielleicht am ehesten natürlich zu tun hat mit Wärmeerzeuger, ganz klar Kälteerzeuger, die denkt in Leistungen, aber nicht in energetischen Flüssen oder in einer Jahresbilanz. Und das ist schon, das habe ich immer festgestellt, dass nicht in sozusagen erstens Jahresenergiemengen gedacht wird, auch nicht in Lebenszykluskosten, ist ja noch ein Schritt drauf.
Ist noch länger.
Mhm. Das wird selten gedacht, sondern eher in Leistung. Welche Leistung muss ich da reinbringen?
Ja, da muss ich jetzt so ein bisschen an meine Kundschaft denken, ne? Und also gerade diese Begriffe Energie, Leistung, Arbeit. Also gerade nochmal kurz erklärt, Leistung ist quasi die maximale Power, die eine Maschine ist in der Lage, ist zu umzusetzen quasi. Das ist beim PKW gibt es eine Leistungsangabe. Und Energiemenge, wenn ich es jetzt mal so formuliere, was im Wärmebereich so üblich ist, ist halt was anderes. Das ist irgendwie der Kraftstoffverbrauch vielleicht, wenn man es aufs Auto bezieht. Genau. Ne? Oder auch die momentane Geschwindigkeit als Bewegungsenergie jetzt formuliert. Insofern nur, dass die Hörer auch so ein bisschen wissen, was gerade gemeint ist. Ne? Da will ich auf jeden Fall später noch drauf kommen, also dieses lebenszyklusorientierte Planen. Aber jetzt sind wir erstmal stehen geblieben, Paul Wurth. Wie ging es dann weiter und welches Jahr schreiben wir?
Ich hatte es eben kurz angerissen. Ich war längere Zeit bei der Paul Wurth. Jetzt muss ich echt überlegen, wann das dann war, wann ich mich da verabschiedet hatte. Aber ich habe es eben schon erwähnt aus diesen persönlichen Gründen, weil ich dann wieder so relativ viel gereist bin.
Ist auch nicht so wichtig, wann das jetzt genau war. Ja.
Und dann hatte ich in Aachen dann wieder ein bisschen die Augen aufgehalten und hatte dann ein Ingenieurbüro, der auch in Aachen ziemlich bekannt ist, nennt sich Integralingenieure. Und da, das ist auch wieder, war ein kleineres Ingenieurbüro, auch wieder beratend tätig. Mhm. Also für Bauvorhaben, NF-Berechnung, Schallschutz, also Wärmeschutz und eben auch wieder die Gebäudesimulation. Mhm. Auch das gleiche Programm, mit dem ich vorher schon gearbeitet hatte, hatte der auch in Anwendung. Also das passte natürlich vom Profil sowieso, ne, gut. Und ich fand das Ingenieurbüro sehr nett und habe da eigentlich das auch wieder fortgesetzt, was ich vorher gemacht hatte. Mhm. Andere Projekte, was ich damals ergänzt habe, da kann ich mich auch dran erinnern, war auch dieses Thema, was vorher bei der Paul Wurth eben nicht so war, für ein kleines Ingenieurbüro eher. Er hat sich auch gekümmert um Energieberatung im Allgemeinen. Mhm. Also sprich, sei es von Thermografieaufnahmen über Messung im Bestand, was Temperaturverläufe angeht, also sprich Behaglichkeit, Luftfeuchte, also viel im Bestand auch, eine Bestandsoptimierung und Analyse und eben auch zum Beispiel KfW-Beratung, also Energieberatung, über die KfW auch dann teilweise gefördert. Das hat er viel gemacht und da durfte ich auch mitmachen.
Und es war ja der Fall, dass es ein kleineres Büro war. Ja. Das heißt ja nicht mehr diese Generalplanungsnummer, sondern was Kleineres. Ja. Hast du da in der Praxis irgendwie einen Unterschied gemerkt zu vorher? Außer, dass es kleinteiliger wurde, was du gerade ja schon mal gesagt hast. Ne? Also es waren wahrscheinlich mehr Projekte von der Anzahl her, was automatisch ist, wenn ich ein kleineres Büro habe, dass ich eine gewisse Bandbreite bedienen muss.
Wenn ich aus dem Bau heraus antworte, würde ich sagen, ist kaum Unterschied. Mhm. Das ist ganz interessant, weil ich bin, wie läuft es in der Regel ab? Ich habe einen Bauprozess oder ein Objekt, was gebaut wird, ein Bürogebäude, was entstehen soll. Es gibt ein Planungsteam. Und das Planungsteam setzt sich ja meistens gleich zusammen, ob es jetzt so. Und ich komme dazu als Berater, ich nenne es jetzt bewusst mal Berater, jemand, der den Wärmeschutz bearbeitet, den Schallschutz bearbeitet, idealerweise noch eine Simulation durchführt. Also ich bin als Berater, komme ich in das Team, das Planungsteam und habe da eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und ich kann sowohl bei einem Generalplaner arbeiten, werde dann in das Team integriert, komme aber auch als Externer, kann ich auch dazukommen. Wenn mich hier bei einem Generalplaner, ist es natürlich schön, wenn man öfter mit Leuten zusammengearbeitet hat. Mhm. Ja, das kann dir aber als Externer auch passieren, dass du mit den gleichen Leuten, dass du Leute wieder triffst. Ja, also insofern ist das schon, wenn ich mal aus dem Bau raus entscheiden will, von der Tätigkeit, sehe ich das ähnlich. Du musst auch beim Generalplaner, im Generalplan kriege ich natürlich mit, dass sich das Team, ich übertreibe es ein bisschen, zweimal die Woche trifft. Hm. Ich bin nicht bei jedem Termin dabei. Ich kann das gar nicht, ne? Ich muss das auch nicht. Ich bin dann in regelmäßigen Abständen dabei, genauso bin ich es als Externer. Also es ist schon nett, man fühlt sich bei einem Generalplaner schon Teil von diesem Generalplanungsteam, das muss ich schon sagen. Aber die eigentliche Tätigkeit ist schon auch vergleichbar.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es doch einen Unterschied gibt. Dahingehend, dass ich, wenn ich jetzt wie hier, vielleicht können wir ja gleich noch ein Foto machen fürs Cover, dann, dass man auch mal so die Bürostruktur sieht, in so einer offenen Struktur arbeite, könnte ich mir vorstellen, dass du auch mal zu anderen Projekten einfach mal so gefragt wirst.
Das stimmt.
Ja,
das
einfach stimmt. Mal so ja. Und dann setze dich mal dazu und dann investierst ja. du in Anführungsstrichen 2-3 Stunden vielleicht, wenn es hochkommt,
ja.
in so ein Projekt, hast aber ja. gar keinen Auftrag dafür.
Ja.
Wenn ich als kleinen Büro sozusagen das machen würde, klar, dann kann ich das unter Akquise buchen, in der Hoffnung, irgendwann doch einen Auftrag zu kriegen oder eben nicht. Ne? Und deswegen hätte ich gedacht, dass das schon so dieses Schmiermittel zwischen den Projekten,
ja.
Dass das in so einem engen, echten Generalplanungsteam,
ja.
es gibt ja auch viele dazugekaufte Generalplaner, da ist es sicher nicht kein Unterschied, aber dass das schon geschmeidiger geht und dass da auch Synergien entstehen, die ich nicht habe, wenn ich so als Kleinberater, nenne ich es einfach mal, Fachberater, Fachdisziplin, Fachingenieur
ja.
dazukomme, weil ich gerade nochmal zum Thema Besprechungen, ich kriege vielleicht ein Gesamthonorar, das klingt nach viel Geld, ich kriege sagen wir mal 10.000 Euro, aber ich weiß, wenn ich da jedes Mal zu einem Gespräch, also da zähle ich die Gesprächstermine, die Besprechungstermine, das ist ein nicht unerheblicher ja. Anteil meines Honorars. Und das hast du halt natürlich nicht so in dem Sinne, nicht immer. Klar, wenn du jetzt zu einer Besprechung nach Köln, nach Bochum, nach was weiß ich, wohin fährst, du musst das sicherlich auch hier intern fakturieren und auf eine Kostenstelle buchen, klar. Aber gerade so dieses zwischen Tür und Angel auf dem Flur, gut, ihr habt keine Flur, aber in der großen Fläche einfach mal gefragt werden. Ne?
Das ist sicherlich ein Unterschied. Also was ich eben meinte, war jetzt bezogen auf konkret,
richtige Projekte.
Konkret, ich habe ein ja. Projekt, was muss ich im Projekt machen?
Ja.
Und auch ein wichtiger Punkt für mich immer, die Ergebnisse zu präsentieren. Ich präsentiere es einmal in einem Team, in einem externen Team, einmal in einem internen Team. Also dieses Beratende ist das gleiche in dem Moment. Aber du hast recht, der Unterschied ist schon in einem Büro wie bei Capus, dass man natürlich auch, ich würde das übertragen auf, ne, Paul Wurth war ja damals auch ein Generalplaner-Team. Also du kriegst vielleicht mehr mit am Rande. Also kann ich mich noch dran erinnern, bei der Paul Wurth wurde auch regelmäßig wurden Treffen einberaumt, interne Treffen, gar nichts mit Projekten zu tun, die dann hießen, wir analysieren Fehler, die beim Bauprozess passieren. Das ist bei Capus auch ähnlich. Ne? Also Fehleranalyse, jetzt nicht nur projektbezogen, sondern interne Weiterentwicklung und so. Da wirst du dran beteiligt. Oder eben auch Fragen von Kollegen. Ich habe da mal eine Frage. Kannst du mir vielleicht die Frage beantworten? Also das passiert bei einem Generalplaner mehr. Ja? In einem großen Team passiert das mehr. Ja? Projektbezogen für mich, rein aufs Projektbezogen, ist es vergleichbar.
Da ist es vielleicht sogar, behaupte ich jetzt einfach mal, als Externer sogar einfacher, Nein zu sagen.
Ja.
Und zu sagen, ja. Pass auf, ich habe drei Besprechungstermine im Angebot. Wann du die abrufst, ist mir erstmal egal.
Ja.
Aber bei den dreien bleibt es, wo du jetzt ja intern, könnte ich mir wiederum vorstellen, nicht so leicht Nein sagen kannst. Das weiß ich aber nicht. Das ist jetzt eine Vermutung. Also es kann ja, ja. auch sein, dass das kippt. Ja, also.
Ja.
Also es hat so seine zwei Seiten. Ne? Andererseits musst du vielleicht in unserem großen Konstrukt verdient Capusnetz natürlich auch nicht das Gros seines Geldes mit dir und der kleineren Abteilung vielleicht gegenüber einer großen Planungsdisziplin, die viel bewegt. Also jetzt nicht.
Das stimmt.
Ne? Insofern ist das wieder, verschwindest du so wieder so ein bisschen.
Richtig.
Und in einem kleinen Büro verdienten die Integralingenieure sehr wohl ihr Geld auch mit deinem Honorar.
Ja.
Und musste auch so sein
ja.
im Schnitt. Ne? Also deswegen hat das alles so Vor- und Nachteile. Also auch externer Planer kann angenehm sein, weil man eben auch diese Distanz ja. haben darf und dann auch mal Nein sagen darf und sagen kann, immer, ich bin gar nicht beauftragt für die Leistungsphase.
Ja, das fällt dann wahrscheinlich leichter, ja, genau. Ne? Mhm.
So, Integralingenieure, jetzt sind die nach meinem Wissen nicht nach Österreich, der Schweiz oder Luxemburg umgesiedelt, sind immer noch in Aachen. Also der Grund aus persönlichen Gründen sozusagen da aufzuhören, den gab es dann offensichtlich beim nächsten Schritt dann.
Jetzt werde ich so langsam nicht nervös. Mehr.
Ach so, jetzt. Also völlig grundlos hast du dann im Jahre.
Nein. Nein, also ich bin da auch, lass mich mal überlegen, wie lange war ich bei Integral und mir hat die Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht. Also auch eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Ich habe es ja eben aufgezählt.
Wenn das zu viele Stellen werden, machen wir einfach einen Mehrteiler draus.
Ja, genau, wir können Mehrteiler draus machen. Na, da war ich mal sehr flexibel und ich, also ganz ehrlich, ich habe mich da auch mal flexibel gefühlt. So ist es halt einfach. Ich glaube, es gab mal irgendwann, das war vor mir, das war bevor ich bei Carpus angefangen hatte, das war so ein kleiner Hinweis von einem, der auch Gebäudesimulation gemacht hat, der einmal gewechselt hat, hat gesagt, bewerb dich doch mal. So. Ich fand es ganz spannend, weil es nochmal eine andere Geschichte war. Eben nochmal ein kleines Ingenieurbüro, auch sehr spannend, dann nochmal zu einem Generalplaner in Aachen. Und vielleicht auch so ein bisschen, das hatte Carpus damals auch ein bisschen verwechselt sogar. Ich hab ein Bewerbungsgespräch dann hier bei Carpus gehabt und es saß jemand dabei, der sagt, du hast ja mal Bioverfahrenstechnik gemacht. Das passt doch idealerweise zu Carpus.
Genau. Was ja auch nicht falsch
ist. Ja, was nicht falsch ist, weil Carpus neben Bürogebäuden und auch tollen Bürogebäuden und Produktionsstätten, aber auch vor allen Dingen Labore, also Bürolaborgebäude baut. Mhm. Ja, das ist so ein Spezialgebiet hier auf dem Campus in Aachen. Sind auch einige Gebäude gebaut worden, die Carpus geplant hat. Und daher sagte mein Gegenüber damals, ist ja ideal, du kommst aus dem Bereich der Bioverfahrenstechnik. Ich glaube, und das muss ich auch nochmal sagen, hier gibt es Laborplaner bei Carpus. Also es ist also ein Team, wenn ich mal sage, es wird ein Laborgebäude geplant, setzt sich das zusammen aus einem Architekten, einem Haustechniker, aber eben genau einem Laborplaner auch und was hier auch integriert ist. Und Statik wird dann extern genommen, eben auch die Bauphysik, die dann im Team integriert ist. Aber genau dieser Punkt, was ich damals gemacht habe, war eine Laborleitung, aber keine Laborplanung. Für mich war das eher so, ich musste dann innerlich ein bisschen lächeln. Also was wohl passte, war wieder die Abteilung hier, die sich um eigentlich ähnliche Themen wieder gekümmert hat, um den Bereich Wärmeschutz, Schallschutz, Gebäudesimulation. Also wieder sehr kompatibel. Ne? Ich konnte damals natürlich auch wieder oder immer mehr mit Erfahrung aufweisen. Und so ist es dann eigentlich kein großer Schritt für mich gewesen. Aber der Schritt eben nochmal in Richtung andere Gebäudetypen, Laborgebäude, viele Laborgebäude, also sehr viel technischer Kram, um das mal so zu sagen, in den Gebäuden.
Auch sehr viel komplexer, komplexer, wenn man jetzt über Energieflüsse spricht, also sehr viel Raumlufttechnik.
Sehr viel Raumlufttechnik,
genau. Vor allem im Vergleich zum Bürogebäude natürlich. Ja. Ja. Ganz andere Energien und Abhängigkeiten, Notwendigkeiten, also das ist schon sehr viel komplexer.
Ja, und jetzt bin ich seit 8 Jahren bei Carpus, fällt mir gerade auf. Aber insofern sehr viel komplexer, ne? Ähnlich von der Aufgabe, auch wieder einen großen Lerneffekt für mich, nochmal genau in Richtung Haustechnik sehr genau hinzugucken.
Weil war das vielleicht sogar eine andere Schwerpunktsetzung? Weil wenn ich jetzt mal überlege, Paul Wurt, dann das Büro Voldemort davor, das wir nicht nennen wollen, was wir nicht zählen, und dann Integralingenieure, war ja quasi bei Paul Wurt auch wieder so die Integration in einem Planungsteam. Beratung würde ich jetzt ein bisschen vielleicht überspitzen sagen, eher Richtung Konstruktion, Nachhaltigkeit und Kunde und Objekt. Hat sich das vielleicht jetzt bei Carpus und Partner so ein bisschen verschoben hinzu auch, oder ergänzt, sagen wir mal, ergänzt um den internen Bereich der internen Energieoptimierung, was gerade dieses Zusammenspiel mit der TGA angeht?
Ja. Ja? Das kann man schon das so sagen,
zusammenfassen, ja.
Oder? Ja, ich möchte es mal fast überspitzt darstellen. Die TGA wird von uns schon ein bisschen auch verwöhnt.
Ja, das ist ja, jeder hat da seine eigene Sicht sicherlich, aber
nein, das ist schon.
Wir kommen gleich noch gerne auf dieses Detail zurück, weil das für die Studierenden sicherlich auch interessant ist. Also wenn ich jetzt mal sage, aus meiner Sicht, wie ich es verstanden habe, ist es jetzt ja sogar noch eine idealere Funktion, die du erfüllst, weil du ja zum einen dem Kunden gegenüber Beratung anbringen kannst, sage ich jetzt mal ganz sperrig, also in Sachen thermische Behaglichkeit, sowas wie einen sommerlichen Wärmeschutz. Gibt es ja Varianten, mit denen der Kunde tatsächlich auch was anfangen kann, wenn es um Sonnenschutz, Steuerungen oder Gläser geht und thermische Behaglichkeit, Arbeitsschutz und so weiter. Das ist ja was dem Kunden gegenüber geschuldet wird. Und dann noch für dich als weitere Beratungsdisziplin, diese interne Beratungsdisziplin mit der TGA oder im Zusammenspiel mit der TGA.
Ja.
Jetzt muss ich so ein bisschen disclaimern, heißt das so auf Neudeutsch, dass ich natürlich auch schon vorher einen Blick in Carpus reinwerfen durfte, dadurch, dass ein damals ehemaliger Mitarbeiter von mir zu Carpus gewechselt ist, der Reinhard, den wir beide kennen.
Ja.
Mit dem ich auch noch sprechen will. Schöne Grüße, falls er das hört. Und ich auch weiß, dass das jetzt nicht eine Beratungsleistung ist, die die TGA-Fachplaner unbedingt vermisst haben. Wie soll ich es anders höflich ausdrücken? Also es ist ja nicht immer so, ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt Vermutung, dass du mit deinem Beratungsangebot und Ideen, wo man überall Energieflüsse optimieren könnte, an den Maximalleistungen runterschrauben könnte, ja, so ein bisschen Kosten sparen kann vielleicht auch, nicht immer offene Türen eingerannt hast intern.
Nein.
Ja, und dass ich das entwickeln musste. Also es hat sich ja entwickelt. Also wenn ich das so extern irgendwie mitbekomme und auch wenn du sagst, die werden ganz schön verwöhnt von uns, dann ist das ja eigentlich ein lieb gemeintes Kompliment ja durchaus, dass da mittlerweile was passiert ist, also auch ein Umdenken vielleicht stattgefunden hat. Nehme ich das richtig wahr? Also so vielleicht noch als Anekdote vorweg, ich hatte mal mit meinem ehemaligen Chef, weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, auch zum Thema Simulation, gerade als das mit der NF so losging und so richtig spannend wurde, 2004, 2005, auch die Idee zu sagen, hör mal, jetzt haben wir so ein Nachweisinstrument, NF, DIN 18599, total sperrig und irgendwie nicht so super geeignet als Beratungstool, sondern es ist eigentlich so ein Bilanzierungs- und Nachweistool eher. Warum stecken wir nicht genauso viel Manpower selber da rein und machen eine Simulation und können viel besser beraten und alle haben was davon? Und dann haben wir mehrere Gespräche geführt, eins beim Ministerium, wo wir gesagt haben, hör mal, warum können wir nicht nach NF simulieren, statt mit der 18599 zu berechnen. Da sind wir dann relativ schnell abgeblitzt. Und dann waren wir, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, auch falls der Herr Krause zuhört, er sich vielleicht auch noch an unseren Termin beim BBR in Bonn, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Mit denen hatten wir einige Projekte im internationalen Kontext. Also da ging es um Goethe-Institute, deutsche Schulen und so weiter im Ausland. Und die mussten alle gerechnet werden nach Landesbauordnung Bonn-Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und wir hatten damals gerade Goethe-Institut in Seoul, Südkorea, war mein Projekt. Da haben wir gesagt, das muss ich jetzt mit der 18599 und Referenzklima Würzburg war das damals noch rechnen. Was für ein Quatsch.
Ja.
Und hatten dann beim BBR einen Präsentationstermin vereinbart nach dem Projekt. Ohne konkrete Aussicht auf neue Projekte, also wirklich als gut gemeinter Präsentationstermin und haben da so die Ideen der Simulation und den Mehrwert der Simulation, gerade so im Hinblick auf Lastreduzierung, Kostenersparnis, Ganglinien erläutert und haben gesehen, dass so im Publikum ein Kopf immer roter wurde. Ja, das Publikum sieht es jetzt nicht, so rot war ungefähr wie diese Sitzpolster hier. Und der uns dann so rund gemacht und rausgeschmissen hat, wo wir dann erfahren haben, das war dann der Leiter, der Bereichsleiter TGA beim BBR. Der sagte, dass das alles totaler Quatsch war, weil wir müssen das Ganze sowieso nach VDI-Richtlinie, hast du nicht gesehen, auslegen und Simulation ist ja sowieso in die Tasche gelogen. Also das war so dann mein Dämpfer und das passte dann auch gerade so gut zu der Anfangsschilderung, dass es auch eine Fachdisziplin TGA gab, die auch erstmal sich dem öffnen musste. So.
Ja.
Jetzt hast du genug Zeit, nachzudenken, eine diplomatische Antwort.
Ja, die TGA muss sicherlich überlegen, was es für Normen gibt. Ich bleibe mal bei dem Thema Auslegung. Wir wissen, dass wir mit einer Simulation Erzeuger kleiner auslegen können. Weil interne Lasten, oder nein, die werden noch nicht mal berücksichtigt, aber es werden Speichermassen berücksichtigt. Es wird eine Dynamik berücksichtigt. Ich mache eine stündliche Auflösung, etc. Also insofern ist unsere Erfahrung, wenn ich es vergleiche mit einer typischen Norm, Heizlastberechnung, dass ein Erzeuger niedriger ausgelegt, kleiner ausgelegt wird.
Ja, und ich kann über sowas wie Häufigkeiten ja auch diskutieren, ne? Dass ich sage, okay, wir schneiden die Spitze da oben ab und da vergessen wir gerade mal 1,5% der Nutzungsstunden. Das tut nicht weh.
Das ist aber eigentlich, der Prozess läuft so, dass man das immer mit dem Bauherrn abklären kann und auch muss
natürlich. Ja.
Muss. Also du kannst nicht hergehen und sagen, ich belege das mit der Simulation aus. Das geht erstmal nicht. Der Bauherr muss das abnicken.
Und warum, das ergänze ich jetzt gerade nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das passt perfekt zu einem Modul, was wir haben, Sachverständigenwesen. Und da spielen so diese anerkannten Regeln der Technik eine wesentliche Rolle. Ne? Das ist einfach die anerkannte Regel der Technik, eben diese Auslegungs- oder Dimensionierungsvorschriften sind, die halt Worst-Case-Szenarien denken. Also es muss auch funktionieren zur kältesten Stunde des Jahres, ohne interne Wärmelasten muss es halt auch funktionieren. So ein bisschen wie Tragwerkssicherheit gedacht, es muss halt immer auch mit maximaler Last Auflast funktionieren. Und das ist natürlich, wenn ich das hier rechtlich schulde, und da warst du gerade, dann muss ich den Bauherrn natürlich, muss ich den mitnehmen und sagen, ich weiche davon ab.
Ja.
Gehst du mit?
Genau. Und jetzt komme ich nochmal, was mir gerade einfällt, nochmal zu dem Thema, die TGA musste sich da erstmal dran gewöhnen, aber auch zwangsläufig. Ich muss es nochmal einmal klarstellen. Also, auch der Wärmeschutz. Wenn wir ein Thema oder ein Projekt bearbeiten, gehen in Richtung Energiekonzept. Wir machen eine Energie oder ein Wir stellen drei Energiekonzepte nebeneinander. Dann müssen wir flankierend ja immer die NF im Kopf haben. Was geht denn überhaupt in Richtung NF? Also für uns heißt es auch in den Projekten immer früher eine Berechnung auf die Beine stellen, überprüfen oder aus Erfahrungswerten sagen, eine Wärmepumpe geht mit einem Standarddämmung. Aber ich muss es eigentlich immer relativ frühzeitig überprüfen. Das kann ja die Haustechnik nicht. Und ich glaube auch, dass damals, ich sag mal, ich drück's mal übertrieben aus, vor 10 Jahren ging noch ein Brennwertkessel. Mhm. Der geht mittlerweile nicht mehr. Und das ist ja zwangsläufig ein Lerneffekt bei der Haushalte, wo die sagen, macht ihr mal das Energiekonzept. Wir kennen uns da eh nicht mehr aus. Mhm. Nämlich, was können wir überhaupt noch bauen? Und wir flankieren das dann nochmal eben häufig mit einer Simulation, wo wir sagen, die NF ist eine Sache, das ist der Nachweis. Damit kann ich aber keine, Beispiel Wärmepumpe, keine Kombination aus Wärmepumpe und Spitzenlastkessel auslegen. Da brauche ich einen Lastgang, idealerweise, und den erzeuge ich mit der Simulation. Mhm. Also diese Kombination aus beiden, aus der bauordnungsrechtlich erforderlichen Berechnung des Wärmeschutzes oder des Wärmeschutznachweises, der Erstellung des Wärmeschutznachweises und überprüfen, was geht im Sinne der NF, gleichzeitig dann ein Auslegungstool sozusagen zu haben in der Simulation, ist immer eine gute Kombination. Mhm. Ne, deswegen setzt sich das auch im Laufe der Jahre, hat sich das immer mehr zusammengesetzt. Für mich diese Themen, auch der Schallschutz, weil ich mich um Konstruktionen kümmere, auch die Raumakustik, ne, spielt auch irgendwo eine Rolle. Es geht immer um Konstruktion. Mhm. Also insofern setzt sich das zusammen und das, deswegen meine ich, mittlerweile kommt die Hauslehrerin und sagt, macht ihr das Energiekonzept.
Mhm. Was ja auch bei so komplexen Gebäuden absolut Sinn macht.
Ja.
Ne? Also wenn ich jetzt, wenn wir jetzt über ein Standard-Bürogebäude reden würden, da gibt es einfach nicht so viel Spielmasse. Ne? Da gibt es ein erprobtes Konglomerat oder überschaubare Anzahl von Varianten. Und da muss ich das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Aber gerade im Zusammenhang mit den Projekten hier, die ihr hier habt, Produktion, wo ich vielleicht sogar Abwärme habe, Drucklichterzeugung oder irgendwelche Kühlprozesse, dass ich Energien quasi geschenkt, in Anführungsstrichen, bekomme.
Ja.
Und ich muss sie nur noch von A nach B schaufeln. Das kann die 18599 nicht. Das kann sie sehr umständlich. Also das erforschen wir auch gerade an der Hochschule. geht es dann um Brennstoffzellen. Mhm. Also die stößt da sehr schnell an die Grenzen, weil sie es auch nicht können will. Also das hat uns damals auch jemand vom Ministerium gesagt. Also wir haben bei der NF nicht an diese Büro- und Laborgebäude oder Shopping-Malls, ging es damals drum, gedacht, mit ihren etwas komplizierteren Energieflüssen.
Ja.
Würdest du sagen, das ist mittlerweile hier ein Standardprozess, dass ihr das Energiekonzept maßgeblich mitentwickelt, sagen wir mal, weil keiner macht es alleine.
Ja,
das ist so. Und es gibt ja noch die Abhängigkeiten natürlich, die nicht in deinem Bereich liegen, wie Kosten und Verfügbarkeit von gewissen Quellen, Energiequellen, sagen wir mal, wenn es jetzt irgendwie ein Heizkraftwerk gibt oder sowas. Davon hängt ihr natürlich immer ab. Aber ihr seid dann eigentlich immer sehr, sehr früh mit an Bord, oder? Muss doch eigentlich sein.
Muss. Weil ja eigentlich am Ende einer Leistungsphase 2 als Beispiel, oder es ist die Leistungsphase 2, zumindest das Konzept stehen muss.
Ja, da sind die Weichen gestellt.
Da sind eigentlich die Weichen gestellt. Ich kann eventuell noch in Varianten denken, aber ich müsste die Varianten noch aufführen bezüglich Kosten.
Ja, es wird dann natürlich immer, ich sag mal, dann, wenn ich auf Planungszeiten gucke, ne, dann wird es natürlich unrealistisch. Und bei den eng getakteten Zeitplänen heutzutage muss eigentlich, und das ist ja dann die Konsequenz daraus, sehr viel Weichenstellung vorne getroffen werden.
Also ein Beispiel, ne, von einem Projekt, wo ich das gar nicht so früh angegangen wäre, wo ich nochmal einen kleinen Lerneffekt hatte. Es ging um Primärenergiefaktor, der eigentlich veraltet war, den ich in der ersten Berechnung angesetzt hatte als Fernwärme. Primärenergiefaktor war sehr gut mit 0,2. Mhm. So. Angesetzt in der Berechnung, gesagt, wir brauchen sonst nichts für das Gebäude. Jetzt hatten die nochmal nach 2 Monaten später kamen die mit diesem neuen Primärenergiefaktor, der lag bei 0,47 und gerade von der Fernkälte ist er doch deutlich gestiegen. Das hat mir die NF-Berechnung sozusagen kaputt gemacht.
Ja klar, mühelos. Ja, also jeder, mühelos, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das
so, und dann suchst du eben und musst natürlich im Team und auch dem Bauherrn Ersatzmaßnahmen vorschlagen zur Erfüllung der NF, die da heißen können. Photovoltaik aufs Dach, adäquate Kühlung als Beispiel. Es gibt so eine Reihe von Maßnahmen, die aber auch was kosten. Die
kosten meistens was, ja klar.
Also insofern ist das auch immer, man deckt oder zählt Varianten auf, die aber auch was kosten und kostenintensiv sind. Und deswegen spätestens bei einer Kostenschätzung.
Leistungsphase 3.
Leistungsphase, ja, sogar nach Leistungsphase 2. Also keine Berechnung, erstmal eine Schätzung.
Stimmt, ja.
Da muss zumindest müssen solche Sachen mit berücksichtigt werden. Habe ich da irgendwie eine 50 kW Peak Photovoltaik auf dem Dach? Muss ich die haben oder nicht? Also das muss ich ja wissen schon. Ne? Also insofern, die NF ist auch komplizierter geworden. Also auch die Ansprüche zu Recht sind ja auch gestiegen. Also die Ansprüche an die Energieeffizienz und Einbindung regenerativer Energien. Also insofern muss ich auch mehr tun an meinem Gebäude.
Hat sich denn dieses, oder sagen wir mal andersrum, also wenn ich mir jetzt angucke, wie die Honorierung sich früher zusammensetzte, also es gab ja dann dieses AHO-Blättchen, AHO-Heftchen für die Honorierung energetischer Beratungsleistungen. Und ihr macht jetzt aber eigentlich ja sehr viel umfangreichere, habt ja ein sehr viel umfangreicheres vorgezogenes Leistungsbild in Leistungsphase 2.
Ja.
Was ja erstmal nach Standardleistungsbild gar nicht vorgesehen ist da. Daraus ergibt sich ja automatisch auch, dass ihr mehr Geld benötigt, mehr Honorar benötigt in der vorgezogenen Leistungsphase 2. Das war früher, erinnere ich mich, halt immer dann ein Risikospiel, wenn ich quasi stufenweise beauftragt wurde. Also oft werden ja Pakete geschnürt, kenne ich von früher. Die ersten beiden Leistungsphasen werden zusammengeschnallt, dann gibt es nochmal quasi ein Stoppschild und der Bauherr denkt darüber nach, ob er das Geld auch hat, was das Projekt dann kosten soll, über eine Kostenschätzung, mit der Ausstiegsklausel sozusagen, zu sagen, das geht jetzt weiter oder das geht nicht weiter. Wenn ich jetzt aber schon ganz viel Leistung vorne erbracht habe, kann ich das auf eigenes Risiko erbringen, dann trage ich halt das Risiko, dass ich nachher keine Folgestufe beauftragt bekomme, wo ich dann vielleicht Leistungen sparen würde.
Ja.
Weil ihr zieht ja was vor.
Ja.
Es ist ja nicht verschenkt. Ne?
Ja.
Hat sich das mittlerweile geklärt, dass dieses Risiko nicht mehr beim Planer liegt? Oder ist das, würdest du sagen, immer noch so?
Nur würde ich sagen, ist immer noch
so. Geht in einem größeren Paket jetzt hier in dem Generalplanungs, Konstellation unter? Wird das kommuniziert intern, dass du sagst, hör mal, wir brauchen das Energiekonzept, wir ziehen jetzt Leistungen vor, ich werde die Leistungsphase 2 nicht kostendeckend, so wie ihr das anbietet, erbringen können? Dafür sparen wir hinten
ja. Was.
Oder ist das,
ja,
muss ich jetzt auch auf Pause drücken?
Nein, passt wieder zusammen mit dem Generalplaner. Ich drücke es mal so aus. Du hast ein Gesamtbudget von einem Gebäude, wo du eben sagtest, dieses Thema Wärmeschutz und Schallschutz, diese Themen Bauphysik, sind ja im Budget, gehen ja eher in Anführungsstrichen unter. So. Du hast, was wir zum Beispiel, wir kriegen dafür Geld intern von der TGA als Beispiel. Mhm. Das wird intern wirklich so ein bisschen verschoben. Mhm. Also eigentlich könnte ich auch sagen, eine TGA muss zumindest Varianten auch rechnen. Also eine Haustechnik-Varianten müssen sie eigentlich darstellen. Überlassen es aber uns, weil das eben Sinn macht aus deren
Augen. Ja, dann geht das. Ja.
Also insofern geht das schon wieder. Ja, ne? Ja. In dem Gesamtbudget geht das eher unter. Mhm. Wenn es ein ganz kleines Gebäude wäre, würde ich mir das überlegen, ob ich das mitmache mit einer Gebäudesimulation. Dann würde ich nämlich sagen, das Honorar lässt das nicht zu. Ich muss es als besondere Leistung anbieten. Nochmal zusätzlich als Leistung, das kriegt nicht jeder. Mhm. Bei einem großen Laborgebäude mit sehr hohen Baukosten und dementsprechend auch sehr hohen Honorarkosten, kann ich auch verbinden so, da geht dieses Thema meistens unter. Das muss man, wir unterscheiden das von Fall zu Fall.
Okay.
Ja, das müssen wir schon davon abhängig machen. Oder ob in der TGA besondere Leistungen wie angeboten werden, für eine Variantenbetrachtung. Also dann schieben die das zu uns, das Geld.
Ja, um das mal so zu sagen. Ja, ist ja dann, wenn man so will, eine Win-Win-Situation, ne? Weil das ja auch, ich kenne ja auch die Planungsprozesse, die TGA klagt ja auch selten über Langeweile, ja auch dann mit anderen Themen ja auch noch beschäftigt ist. Ne? Und vielleicht an der Stelle sogar ganz froh sind, wenn sie davon entlastet werden, was dieses Thema der Varianten, Energiekonzept und so weiter angeht. Wenn wir das Rad jetzt nochmal ein Stück weiter drehen, ich weiß, dass Carpus sehr viel in Sachen Building Information Modeling schon unterwegs ist, halt mit einer eigenen Interpretation. Es gibt ja immer über Sprache Dialekte quasi oder Anwendungsdefinitionen, wie ein Büro mit BIM umgeht, auch im Zusammenhang mit Kundschaft. Merkst du da schon eine Veränderung? Siehst du da eine Veränderung oder einen Einfluss auf deinen Bereich, auf die Simulation kommen? Oder sagst du, okay, das ist irgendwie, klar gibt es ein 3D-Modell, ja, aber ich nehme das und mache damit was oder ich mache ein neues. Also wie läuft das hier ab?
BIM wird automatisch mittlerweile integriert. Also das startete damals so, dass eigentlich BIM auch teilweise verlangt wurde vom Bauherrn und dann hat man BIM gemacht, so, aber auch weil man up to date sein wollte, so, und dann beginnt erstmal die Architektur mit BIM, dann kommt die Haustechnik, die sich da anbindet und auch konstruiert in dem gleichen Modell, dann kommt eine Berechnung, ne, die halt, also als Beispiel, wir haben einen Solarcomputer hier bei Carpus, das kann ich ja sagen, und sowohl wir machen den NF-Nachweis damit, aber auch die Haustechnik ihre Heizlastberechnung und die Konstruktion hinterher auch. Ich sehe da einen kleinen Unterschied bei der Haustechnik. Die Berechnungen müssen, und da bin ich wieder bei Gewährleistung hinterher und müssen ja raumweise auch immer nachgeführt werden. Wenn sich was ändert im Grundriss, ein Raum wird, eine Wand wird verschoben, muss die TGA das nachführen in ihrer Berechnung. Und sie muss es auch wieder zurückspielen ins BIM-Modell. Das heißt, eine Berechnung mit einer Heizlast von 50 oder 600 Watt muss in den Raum zurückgespielt werden. Das heißt, es ist ein bidirektionales System. Momentan können wir darauf zugreifen bei der Berechnung der NF. Also ich spreche mal erstmal von der NF oder auch bei der Simulation auf ein Revit-Modell. Das können wir. Dadurch habe ich ja eben erzählt, dass wir schon frühzeitig mit einem Energiekonzept starten, sind wir noch nicht BIM-konform. Wir zeichnen selber noch ein Gebäude nach, da investieren wir einen Tag meistens so ungefähr und
um das BIM, Simulationsmodell.
Auch das Simulation, ja, genau. Mhm. Und aus dem Simulationsmodell wird dann ruckzuck die NF gespeist. Also insofern haben wir ein kleines Mini-BIM. Aber die Anbindung macht aus unserer Sicht nicht momentan noch nicht so großen Sinn, weil, oder wird auch in Zukunft vielleicht auch nicht so sein, weil von uns keine Daten zurückgespielt werden ins System. Und wenn wir bei der NF-Berechnung, wenn sich zwischen Büros eine Wand verschiebt, ist es für uns nicht relevant in der Berechnung. Also der eigentliche Vergleich mit dem Referenzgebäude ändert sich dadurch nicht. Mhm. Das wissen wir. Und insofern würde die Haustechnik das anpacken müssen. Wir müssen es nicht unbedingt anpacken. Mhm. Also wir würden unser Berechnungsmodell nicht mehr anfassen. Die Freiheit nehmen wir uns da. Und insofern haben wir erstmal entschieden, uns nicht an BIM anzubinden, sondern das nachzuzeichnen. Wie schon gesagt, wir spielen ja auch, was spielen wir zurück ins Gebäude? Den Primärenergiebedarf? Nein, wir verfassen einen Bericht und das mündet hinter in einer nach Fertigstellung des Gebäudes in einen Energieausweis. Mhm. Aber das wird nicht ins Revit-Modell zurückgespielt, raumweise.
Aber es wäre ja durchaus vorstellbar. Also wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal als Beispiel bestimmte Energiemesser, Monitore sozusagen, kommen ja bei der Simulation durchaus raus, wenn ich sie platziere.
Ja.
Etagenweise, raumweise, was weiß ich, kannst überall ein Energiemesser hinhängen im Simulationsmodell und hast ja auch einen Abgleich über die Wetterdaten letzten Endes und über die Zeitachse.
Ja.
Das in ein Facility Management oder Monitoring Modell zurückzuspielen, das ist ja jetzt nicht ganz abwegig.
Ja, das wäre eine Vision.
Ja, und dass man dann sagt, also so Modelle gibt es ja auch, also dieses Klimaprognose abhängige Simulieren, das gibt es ja auch schon am Markt, das dann wiederum weiterzuführen.
Genau.
Ja, also das wäre ja durchaus eine Perspektive, die kommen kann, dass ich sage, mein real laufendes Projekt monitore ich, überwache ich, und gleich das und macht dann eine Feinjustage vielleicht in der ganzen, weil das hängt ja auch viel mit Regelungslogiken zusammen, weil es so ein träges System ist und
absolut, das habe ich bisher noch nicht machen dürfen, ne? Also eher so, dass man in der frühen Leistungsphase einen mit der Hilfe der Simulation thermische Marktlichkeit optimiert, Fassaden mitgestaltet, aber eher in den früheren Leistungsphasen und dann wird die Simulation auch meistens nicht mehr angefasst, auch nicht in Leistungsphase 5. Mhm. Vielleicht, wenn sich irgendwas ändert, nochmal zu überprüfen irgendwas. Aber insofern ist dieser Prozess, dieser Prozess mit BIM macht dann Sinn, wenn man die Simulation quasi feiner auflöst, immer wieder nachführt, ne, dass es wirklich vom Volumen und von jedem einzelnen Raumvolumen, auch von den Temperaturen, von mir aus, dass man es ja monitoren könnte.
Ja.
Also genau diese, ne, aber das, da habe ich noch keine Erfahrung mitgemacht.
Deutet sich das denn an? Wird darüber nachgedacht?
Bisher ist es in Projekten bei mir noch nicht untergekommen, nein. Mhm. Dass der Wunsch danach war, vielleicht muss ich da wieder sagen, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber dass da wirklich Ich habe da die Vorstellung, dass man da aus einem Gebäude natürlich, gerade was dieses Model Predictive Control angeht, ne, bei einem Gebäude, dass man da noch ein Quäntchen rausholt. Man kann das nochmal optimieren im Betrieb. Mhm. Das ist eine Idealvorstellung. Ich habe das eben noch beschrieben in einem Text für ein Verfahren, wo ich es beschreibe, dass bei Carpus simuliert wurde, das eigene Gebäude wurde simuliert, es wurde hinterher überprüft, ob die Gesamtwerte von dem Gebäude übereinstimmen, und wurde festgestellt, man hat da eine Abweichung, das heißt, man hat da nochmal gemonitort und es verbessert. Ne? Das sind nochmal im Betrieb Feinjustagen, die man auch modellgestützt machen könnte im Betrieb. Aber das muss ich ehrlich gesagt sagen, das wurde zumindest in dem Bereich der Laborgebäude noch nicht angefragt.
Muss das nicht eigentlich kommen? Also wenn ich jetzt überlege, wie viel TGA da verbaut wird und wie komplex dann auch gerade so diese Regelungszusammenhänge sind. Gerade so diese.
Es wäre diese wünschenswert,
Gerade diese Inbetriebnahmephase, also sag mal erstes Jahr oder so.
Ja.
Dass man immer punktuell reinguckt und sagt, was müsste denn eigentlich rauskommen und welche Anzeigen haben wir denn jetzt hier gerade in unserem Heizungsraum,
ja.
Ganz platt gesagt, und dann signifikante Abweichungen denen dann auf den Grund geht. Eigentlich wäre das doch
ja.
eine konsequente, runde Geschichte. Zumindest sicher. Diese Inbetriebnahmephase, und dann kann man natürlich auch noch in den nächsten, quasi in die Nutzungsphase reinsteigen und sagen, da können wir ja auch mal punktuell einsetzen und gucken, ob wir da auch noch was rausholen können.
Absolut. Also das wird auch von Carpus angeboten. Mhm. Es wird einem Bauern auch angeboten. Leider sagen da viele Bauern, nein, das wollen wir nicht haben. Mhm. Ihr stellt uns doch ein Gebäude hin.
Das funktioniert
doch. Das soll doch funktionieren. Das
muss doch funktionieren.
Ja, ja. Warum wollt ihr das noch
optimieren? Ja, okay. Ja, die Diskussion kenne ich.
Also das ist eine Diskussion so ähnlich wie bei, ich vergleiche es immer mit Autos ganz gerne. Ne? Ein Auto.
Das fährt doch.
Ja, es fährt. Aber du kannst natürlich beim Auto betreiben lernen, sparsam zu fahren. Also nur um das mal so zu sagen.
Das ist ja noch ein weiterer Aspekt, dass ich den Nutzer mit einbinde. Ne?
Ja.
Also dieses Lernen, sparsam zu fahren, heißt ja, ich binde den Nutzer ein. Beim Gebäude ist das ja auch noch ein Aspekt.
Ja, ich sag mal hypothetisch, ich könnte ja sagen, der muss nicht immer die volle Leistung bringen, der Motor vom Auto, und er passt sich der Fahrweise an, als Beispiel. Mhm. Ne? Vielleicht ein blödes Beispiel, aber der Motor hat eine Intelligenz, die sich dann auf einen bestimmten Nutzer optimal anpasst.
So ist ja quasi ganz rudimentär in jedem Wohnhaus eingebaut durch diese Thermostate zum Beispiel. Ne? Das ist, und das ist in so einem komplexen Haus ja auch noch feingliedriger möglich. Ob das jetzt Präsenzmelder sind für Beleuchtung oder quasi die vorausschauende Regelung der Anlagentechnik.
Ja. Also insofern, allein durch die Simulation, im Vergleich mit der Simulation ist man drauf gekommen, ja, hier muss doch irgendwo noch was im Argen liegen bei der nach der Inbetriebnahme des eigenen Gebäudes. Und ich kann nur sagen, 20%
ja.
Energieeinsparung nach dem ersten Jahr.
Ja, und das ist natürlich keine kleine Summe, ne?
Ja, das ist so.
Also wenn man jetzt das mal guckt, wie viel Euro das ausmacht.
Also insofern, ja, vernünftiges Monitoring. Also wenn ich jetzt, ne, wenn das immer so, wenn es optimal laufen würde, immer eine Simulation, die weiterführen, ne, bis zum Ende das Gebäude transparent machen, in der Theorie, dann in der Praxis monitoren, ja, Energieflüsse monitoren, von mir aus auch gerne die thermische Behaglichkeit, auch gerne, was ich immer gerne mal monitoren würde, immer monitoren würde, das, was ich in der Raumakustik mache. Ja. Also sprich, die Nachhaltigkeiten mal zu messen, vorher, nachher, ne? Also wirklich die Praxis mal auch zu bemessen. Es gibt Methoden bezüglich der thermischen Behaglichkeit
sicherlich. Ja klar, das ist, also wir haben auch so ein Messgerät an der Hochschule, das ist nichts Großes, ne? Das ist sowas, stelle ich irgendwo hin, dann messe ich Strahlungstemperaturen, Luftgeschwindigkeit, Turbulenzgrad, Luftfeuchtigkeit, also das ist sehr einfach.
Das wäre ein Traum, wenn man das bei jedem Projekt machen könnte. Aber häufig sieht man halt die Gebäude nur noch von außen.
Ja. Was würdest du denn sagen, was sind denn so Zukunftsthemen? Also wir sind ja mal gestartet mit dieser lebenszyklusorientierten Planung.
Ja.
Und jetzt klingt das so ein bisschen so, als ob das gar nichts mehr so ist. Oder ist das in anderen Bereichen so? Was ist irgendwie mit Nachhaltigkeit bei euch? Ist das noch ein wachsender Bereich? Weil das ist ja auch so ein bisschen, in meiner Wahrnehmung war das mal so eine gewisse Zeit lang wie BIM. Das war so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde mit Nachhaltigkeitszertifikaten, DGNB, die waren in jedem Heft drin. Ich hab so das Gefühl, dass das ein bisschen abgenommen hat. Vielleicht, weil es auch selbstverständlicher geworden ist. Das kann sein. Aber es gibt da so zwei Aussagen eigentlich. Die einen sagen, das wird nicht mehr sozusagen. Mhm. Und die anderen sagen, ja, es ist quasi, jedes Projekt wird quasi durchleuchtet in Sachen Nachhaltigkeit.
Ich habe jetzt komischerweise das Gefühl, ja, kann ich so recht geben. So ein bisschen, es ist immer, hat immer vor sich her geplätschert, um das mal so zu sagen. Zertifizierung wie DGNB oder auch bei öffentlichen Bauten BNB. Ich habe das Gefühl, komischerweise jetzt, seit einem Jahr ungefähr, man sieht es an den Bewerbungen oder auf Projekte bei öffentlichen Ausschreibungen, dass jetzt immer mehr lebenszykluskostenoptimierte Gebäude gefordert werden.
Also nur beschränkt auf die Kosten.
Es fallen Stichworte. Hm. Vielleicht ist es ein Sammelsurium und eine Reaktion auf ich drücke es mal überspitzt auf den Klimawandel und Diskussion um den Klimawandel. Wir müssen was tun.
Naja, das wäre ja nicht verkehrt, wenn
das so wäre nicht verkehrt, absolut. Ja. Es werden so Begriffe reingeschmissen, das kann ich aus meiner Expertensicht schon sagen, wie Null-Energiegebäude, Plus-Energiegebäude, Zero
Emission.
Emission, ja. Quartiere, etc. Eben auch Lebenszykluskosten. Da werden Begriffe, glaube ich, reingeschmissen aus diesem Bereich der Nachhaltigkeit. Ich finde nach wie vor ein Lebenszykluskosten optimiertes Gebäude ein tolles Gebäude. Mhm. Und das ist halt eigentlich ein komplexes System. Ja, eine Optimierung aus dem Invest, aus Minimierung der Reinigungskosten. Also ein höherer Invest kann zu niedrigen Energiekosten führen. Das in Summe muss man erstmal aufbilanzieren. Mhm. Ich finde das sehr spannend, das Thema. Bei denen, das muss ich auch wieder sagen, bei den Laborgebäuden, die häufig in privater Hand liegen, interessieren die ersten 10 Jahre maximal.
Das ist schon lang, würde ich sagen.
Ja, fast, ne? Das ist schon so, ja.
Ja, ich hatte ein Projekt, auch in Aachen, auch aus dem alten Büro kommt. Da ging es um Energiepfähle, also die Bohrpfähle, die statisch sowieso gemacht werden mussten, thermisch zu aktivieren, zur Kühlung heranzuziehen.
Ja.
Als Wärmetauscher sozusagen. Dann hat der Projektleiter auf Auftraggeberseite, auf Bauherrnseite gefragt, der ein Kaufmann war, über welche Amortisationszeiträume reden wir denn hier? Dann fing ich so an, ja, im optimalsten Fall irgendwie so 12 Jahre oder so. Und sagte, vergessen Sie es. Mhm. Alles, was länger ist als 4 Jahre, ist uninteressant.
Ja, stellen wir auch häufig fest. Ne? Also im Rahmen von 10 Jahren ist noch, wenn man da eine Wirtschaftlichkeit auch darstellen kann von 2 Varianten, ist es liegt die Entscheidung noch leichter. Aber allein schon bei einer Photovoltaik, die sich vielleicht nach 15 Jahren amortisiert, ist immer die Überlegung noch da. Wenn man dann sagt, man kriegt es über die KfW auch gefördert, wir können das nachweisen, dann reduziert sich die Amortisationszeit von mir aus auf 10 Jahre. Dann ist der Bauer meistens, ja, das mache ich. Also das ist so scheinbar so eine Grenze auch bei vielen Bauern. Aber nochmal zu dem Thema, was wird in Zukunft interessant. Also ich glaube, was immer mehr fällt, sind die Stichworte. Eben, was mir auffällt, Null-Energiegebäude plus Energiegebäude. Ich würde mir wünschen, dass man es mal unterscheiden würde in Richtung Büro, Wohnen, Laborgebäude, Produktionsgebäude. Beispiel aus der Palette von Carpus. Ich kann mit einem Laborgebäude meines Erachtens kein Null-Energie-Gebäude machen. Außer es fällt sehr schwierig. Ich muss da noch große Flächen an, zum Beispiel Photovoltaik, außerhalb des Gebäudes haben. Ich kriege das selber nicht autark oder beziehungsweise als Null.
Ja, Hintergrund jetzt ist die Riesenluftmenge, die da bewegt werden muss. Ne?
Richtig.
Auf Außenluftvolumen,
Strom und so weiter. Das sind auch Prozesse, die da ablaufen, die ja sehr viel Energie, Prozessenergie, geht da viel flöten. Wenn ich das rausrechne, könnte es sein, dass ich es hinbekomme. Mhm. Aber es gibt auch noch keine Definition für Null-Energie-Gebäude. Nee.
Aber wir haben doch eigentlich 2020, das sollte doch.
Ja, das stimmt.
Also es dauert alles.
Nein, also mal konkret das zu differenzieren. Ich finde zum Beispiel für Bürogebäude kann man das so definieren. Einsatz von regenerativen Energien. Ich finde schon, wenn man immer mehr Energie einspart und effizienter macht, dann reduziert man natürlich auch den CO2-Ausstoß in die Umgebung. Dann wird es immer wichtiger, über die Konstruktion nochmal nachzudenken.
Mhm. Also Stichwort Ökobilanz.
Stichwort Ökobilanz. Also die wird eigentlich in nächster Zeit wichtiger. Mhm. Das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich kaum in einem Tortendiagramm kaum noch Energie darstellen kann, also CO2 aus dem Energieverbrauch, aus lass es Stromverbrauch sein, ne? Dann wird die Konstruktion und das, was an grauer Energie und ich drück's mal jetzt an grauer CO2-Menge da drin steckt, wird immer wichtiger.
Ja.
Also das ist für mich eigentlich ein Thema, was automatisch betrachtet werden muss in nächster Zeit.
Und das sind ja auch die zwei große Säulen, wenn man jetzt aufs DGNB-System guckt, die wirklich sehr viel ausmachen, also die Ökobilanz und die Lebenszykluskosten.
Das sind ja die zwei. Richtig, jetzt nochmal zu dem Thema, zu dem Thema Lebenszykluskosten, auch im Hinblick auf bei den Lebenszykluskosten spielen ja so Sachen wie Langlebigkeit eines Bauteils auch eine Rolle. Das spielt ja sogar in Richtung Ökobilanz. Wenn ich
die Montierbarkeit.
Ja.
Also Konstruktion.
Konstruktion. Also es geht alles in Richtung Konstruktion, die viel, viel wichtiger werden.
Ja. Spannendes Thema. Jetzt kommt der Abspann so ein bisschen, weil wir sind schon ein paar Minuten unterwegs. Ich frage dich gleich mal, ja, hast jetzt geguckt. Ich fand es total spannend, das Gespräch. Wir könnten noch, ich bin gar nicht richtig eingestiegen auf dieses Thema Nachhaltigkeit. Das hatte ich mir noch so ein bisschen vorgenommen, wo wir auch drüber hätten sprechen können. Aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr herzlich fürs Gespräch.
Sehr gerne.
War sehr interessant.